Live in Mixtapes.
Hallo Lukas.
Ja, guten Abend Christian.
Sag mir, wie hältst du es mit U2?
Immer wieder in großen Stücken, immer wieder in großen langen Phasen. Jetzt schon länger nicht mehr öfter gehört, aber eine meiner Top, würde ich mal sagen, Top 5 bis 10 wichtigsten Bands aller Zeiten. Und bei dir?
Ja, pass auf. Es ist fast nach einem U2-Sujet, kann man das benennen. Ich war von 13 bis 15, war U2 eine Band, wo ich gesagt hätte, das ist meine Lieblingsband. Was ich eigentlich nachher dann kaum noch so hatte. Und da habe ich aber nur die Musik genossen und mir haben die Bandmitglieder gefallen, aber ich habe das war Innocence, wie ich das gehört habe und gemocht. Also das hat mir einfach gefallen und ich habe das jetzt nicht weiter hinterfragt. Und jetzt, wir nehmen es vorweg, wir werden heute über U2 sprechen, bin ich älter und habe mich in den letzten Wochen wieder mit U2 beschäftigt und das war jetzt sozusagen mit Experience. Also ich habe jetzt mehr Experience, ist ja schon 30 Jahre her. Und ich habe mich da auch das erste Mal in U2 auch ein bisschen eingelesen, also ein bisschen mehr in die Biografien. Und das war eigentlich sehr interessant. Mhm. Also Innocence und jetzt war die Experience.
Okay. Phase. Ich finde, U2 ist eine Band, die sozusagen ob ihrer Größe relativ wenig Sekundärliteratur bieten kann. Es gibt relativ wenig zu lesen für das, wie groß die Band eigentlich ist. Und ich finde, das sollte man ändern. Man könnte doch jemand bald die Idee haben, das zu ändern.
Ja, pass auf. Ja? Es ist ja bereits erschienen im Mai ein neues Buch, das heißt 100 Seiten über U2 im Reklam Verlag. Und das ist von der Birgit Fuss. Hallo Birgit, du bist nämlich bei uns zu Besuch.
Ja, hallo, ich freue mich.
Also wir werden hauptsächlich über U2 sprechen, aber ich darf dich noch kurz vorstellen. Du bist unsere Lieblingsrockkritikerin deutscher Zunge.
Oh, vielen Dank.
Ja, also du schreibst im deutschen Rolling Stone. Man kann das sagen, du hast so ein bisschen da den Bereich Rock, also wo andere vielleicht sagen würden, das ist zu Mainstream-mäßig, das schreibst du auch oder in erster Linie?
Ja, genau. Ich wurde sozusagen eingekauft damals, weil ich auch über Bon Jovi oder über Guns N' Roses und so weiter schreibe, aber eben auch sehr gern über U2, R.E.M., Bruce Springsteen.
Du hast ja die fast alle kennengelernt, ne?
Ja, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, bis auf Axl Rose, ja.
Und waren das alles positive Begegnungen?
Fast alles. Also ich habe natürlich, ich habe über 400 Interviews gemacht in den letzten 30 Jahren, über 30 Jahren. Da waren schon ein paar dabei, die nicht ganz so schön waren, aber ich würde sagen, es war wirklich nur vielleicht zwei Handvoll und der Rest ist eigentlich mal recht gut gelaufen.
Sind auch da so Helden zerstört worden durch den persönlichen Kontakt? Das heißt ja Never Meet Your Heroes.
Nee, gar nicht. Interessanterweise die Leute, die ich wirklich schon vorher aus der Entfernung sehr gern gemocht habe, fand ich dann in der direkten Begegnung auch immer toll. Manchmal vielleicht ein bisschen anders als erwartet, aber eigentlich toll. Aber so Leute wie Lou Reed, von denen erwartet natürlich jeder, dass der ein Stinkstiefel ist. Und das war er dann auch. Und das war dann auch interessant und eine Erfahrung, sage ich mal.
Wie kann man sich auf jemanden wie Bono vorbereiten? Wenn man weiß, man hat ein Interview, einen Interviewtermin mit ihm, wie läuft das ab? Das ist so ein breites Feld. Wo fangst du an? Wo hörst du auf? Was cuttest du ab?
Also ich bin jemand, der sich einfach immer sehr viel Fragen aufschreibt, schon um mich selbst zu beruhigen. Einfach, dass ich weiß, ich habe auf jeden Fall genug Material.
Du bist tatsächlich nervös, kurz davor. Ja. Immer noch.
Immer noch. Also nicht bei allen Leuten natürlich, aber schon bei so großen Interviews auf jeden Fall. Ich glaube, es fände ich auch komisch, wenn das mal nicht mehr so wäre, weil das sind ja Leute, die bedeuten mir ja wahnsinnig viel. Und ich will ja dann auch möglichst viel in der halben Stunde oder der Zeit, die man hat, rauskriegen. Und was ich halt gemerkt habe, ist, ich bereite mich immer sehr extrem vor auf die Musik und ich stelle so gut wie keine privaten Fragen, außer ich merke, dass jemand von sich aus was erzählt und dann frage ich vielleicht nach und das kommt immer sehr gut an. Die Leute wollen einfach nicht über ihr Privatleben reden, sondern lieber über ihre Musik.
Was machst du, wenn du sozusagen eine neue YouTube-Platte hörst? Warst du schon mal enttäuscht beim ersten Mal neue YouTube-Platte hören?
Naja, also ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal Achtung Baby gehört habe, dachte ich, dass mein Kassettenrekorder kaputt ist. Ja. Und dann habe ich mich aber reingehört und liebe das Album inzwischen. Aber das war so ein kritischer Moment. Und dann ging es mir schon manchmal so, dass ich was nicht so doll fand. Also so Roper zum Beispiel mag ich bis heute nicht. Aber da kommt man dann drüber weg, weil man sagt, okay, man weiß, warum sie das gemacht haben. Kann jedem mal passieren. Wird schon wieder.
Das heißt, es passiert dann so eine Art Einordnung in die Geschichte der Band. So geht es mir oft, dass ich dann weiß sozusagen, das war die Phase, das war die Phase, da wird es besser, da wird es schlechter. Aber man hat dann ein Gesamtbild einer Band, das man dann vielleicht auch reflektieren kann oder was dann interessanter wird.
Genau, und es ist ja auch Geschmackssache. Also ich meine, ich kenne sehr viele U2-Fans und fast alle haben unterschiedliche Lieblingsalben, ne, und Lieblingsphasen. Und das finde ich auch normal. Das ist ja auch schön, wenn eine Band so unterschiedliche Bereiche anspricht. Und in so einer langen Karriere kann man noch nicht erwarten, dass alles gelingt, aber ich finde, insgesamt ist U2 schon sehr viel Gutes gelungen. Ne?
Du kennst ja Bono, also es ist ja nicht so, dass du jetzt nur eine halbe Stunde ein Interview geführt hast, sondern du hast ja sozusagen ein bisschen eine nähere Beziehung sozusagen und mit der beginnst du ja auch dein Buch. Mhm. Und eigentlich ist es dann auch ein bisschen eine Verschränkung mit dem, was du, glaube ich, neben dem Schreiben machst. Du bist ja auch eine Sterbe- und Trauerbegleiterin, ne? Und das ist so ein bisschen verzahnt, nicht?
Ja, das stimmt. Also Bono bedeutet mir auch deswegen sehr viel, weil ich das zweite Interview, das ich mit U2 gemacht habe, zweite große Interview war 2017. Und da hatte ich gerade ein paar Monate vorher meinen Freund verloren und konnte dann leider nicht nach Brasilien fliegen, was ich sonst in jeder anderen Situation super gern gemacht hätte. Toll, U2 in Brasilien besuchen, war ich einfach nicht in der Lage dazu. Und dann habe ich denen erklärt, dass ich nur ein Telefoninterview machen kann. Und dann hat Bono da so nett drauf reagiert und hat mir so viel über Trauer erzählt und hat sich so dafür auch interessiert, wie es mir geht. Das fand ich unglaublich berührend und das werde ich auch einfach nie vergessen. Also er hat mir dann später sogar noch die Liner Notes schicken lassen, die es noch gar nicht gab, damals eigentlich offiziell. Und er hat gesagt, darf ich aber nicht im Text verwenden, sei nur für mich und so. Also Sachen, die man einfach nicht von so einem so großen Rockstar erwartet. Also das war schon sehr besonders, diese Begegnung. Bono hat ja sehr viel Verlusterfahrungen selbst schon gemacht, ne? Also mit Eltern und so weiter. Und das war dann eben auch so. Und deswegen haben die sofort gesagt, ja klar, dann telefonieren wir halt. Und dann hat ihn das eben so sehr interessiert, ich glaube, weil er eben Trauer kennt. Mhm. Und hat ganz viel eben interessante Sachen über Trauer erzählt. Und ich habe ihn dann, kurze Zeit später hatten die ja so einen kleinen Promo-Gig in der Berliner U-Bahn. Und da habe ich ihn dann nochmal getroffen und auch da war das so, dass der mich dann so ganz fest umarmt hat und gesagt hat, ja danke, dass du kommst und das ist ja schön, dass du jetzt hier bist und so. Also ja, das scheint irgendwas in ihm berührt zu haben, auch weil er das kennt, weil jeder weiß es ja, Bono hat ja als Teenager seine Mutter verloren und das war, glaube ich, für ihn so ein ganz entscheidender Moment für das komplette Leben. Und ich glaube, wenn man so eine Erfahrung eben teilt, wie so ein Tod alles verändern kann, gibt es irgendwie so eine gegenseitige Resonanz. Kann man schwer erklären.
Na, auf alle Fälle einschneidend und das merkt man sich dann halt, wenn man es selber kennt, glaube ich. Ja.
Nur wenn du es sagen magst oder erzählen magst, was hat er so in etwa erzählt über Trauer oder was hat er da gesagt, was dich besonders berührt hat oder was deine neue Perspektive ergeben hat vielleicht?
Also er sagte unter anderem, dass es das Gemeine an der Trauer ist, dass die einen in jedem Moment überfallen kann. Also man geht die Straße runter und auf einmal fällt die einen an wie so ein Wolf und es ist ganz schrecklich und diese Wellen werden aber niedriger. Und was er vor allem gesagt hat, ist, dass er mir versprechen würde, dass ich in dem Tod meines Freundes irgendwas dann erfahren oder erkennen werde, was ich vorher nicht hatte. Und das wird den Tod nicht ausgleichen, aber es ist zumindest etwas. Und ich habe das in dem Moment noch gar nicht so richtig verstanden, habe gedacht, weiß nicht, was er meint. Aber später habe ich dann eben was draus gemacht. Eben, ich habe dann die Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht und habe dadurch auch wahnsinnig viele neue Menschen kennengelernt und auch nochmal einen ganz anderen Blick aufs Leben bekommen. Und da habe ich verstanden, was er gemeint hat, dass natürlich so ein Tod was ganz Schreckliches ist, aber dass man trotzdem versuchen kann, noch irgendwas Sinnvolles draus zu machen. The star that gives us light has been gone a while, but it's not an illusion. In my heart is so much a part of who I am. Something in your eyes took 1,000 years to get here. Something in your eyes took 1,000 years, 1,000 years. Hold me close and don't let me
Ich glaube, bei Bono ist es vielleicht auch so, dass der Tod als Thema ihn generell beschäftigt, weil du hast dieses U2-Sein, dieses Überstar-Sein, Weltstar-Sein, große Konzerte und dann, er beginnt ja, glaube ich, auch seine Biografie mit einer gänsefüßchen Nahtoderfahrung, wie er operiert wird, glaube ich, 2016, 2017, dass ihn das einfach beschäftigt, dieses Nebeneinander von Welt umarmen und himmelhoch jauchzend und immer diese Todesgefahr im Rücken. Also auch, dass das für ihn ein großes Thema ist, glaube ich. Immer noch.
Ja, absolut, klar, ja. Weil er halt jemand ist, dem im Leben immer wieder die Vergänglichkeit auch sehr deutlich vor Augen geführt wurde. Ne? Ja. Und dann fängt man natürlich an, anders drüber nachzudenken, als jemand, der vielleicht nicht so viel damit zu tun hat. Ja. Wobei irgendwann ab 50 haben ja die meisten damit zu tun, aber bei ihm ging es eben sehr früh los, ja, mit 14.
Wenn man über U2 spricht, ergibt sich naturgemäß, dass sich sehr viel um den Sänger Bono dreht. Aber man muss schon sagen, die anderen drei sind auch super Typen. Also ich glaube, sowohl als Typen eben und vor allem auch als Musiker, aus verschiedenen Gründen. Ne?
Total wichtig. Also das ist genau das, was ich vorhin ja meinte, dass U2 eine der wenigen Bands ist jetzt, bei denen man diese vier Menschen auch wirklich noch kennt, wenn man sich überhaupt halt für Rockmusik interessiert. Also bei Coldplay, glaube ich, ist das nicht so. Da kennt man Chris Martin und weiß nicht. Und ganz wichtig und vor allem The Edge ist natürlich extrem wichtig, weil The Edge ja auch für den Sound von U2 ganz, ganz entscheidend ist. Und ein fantastischer Gitarrist, ein Soundtüftler, wunderbar, aber auch ohne Larry Mullen gäbe es die Band gar nicht, muss man sagen. Larry Mullen hat die Band sozusagen gegründet und dachte ja auch anfangs noch, es würde die Larry Mullen Band werden. Bis Bono in den Raum kam, dann war es vorbei mit dieser Idee. Und ja, er ist auch ein toller Schlagzeuger. Adam Clayton hat mit seinem Ehrgeiz am Anfang überhaupt die Band erst so weit gebracht. Also alle diese vier Menschen sind so, so wichtig für die Band. Und es gibt ja auch kaum eine Band, die so lang zusammengehalten hat in genau der gleichen Besetzung. Ich meine, 50 Jahre, die vier selben Typen, das ist schon spektakulär. Und trotzdem redet man natürlich häufiger über Bono, weil man halt über die Texte redet, die sind von ihm. Und weil er natürlich auch diese politische Figur ist, die sich immer so in den Vordergrund gestellt hat. Aber ich glaube, wenn man über die Musik spricht und wenn die im Studio sind und so, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass es vier ungefähr demokratische Menschen sind.
Aber hast du da Einblick, sind die wirklich Buddies, diese vier untereinander? Weil in der Yellow Press, diese Sachen liest man eher nicht über U2, das bleibt eher im Hintergrund. Sind die wirklich gute Freunde von jeher?
Ja, also das würde ich schon sagen. Ich meine, die kennen sich ja seit der Schule und also zumindest The Edge und Bono haben sich ja auch Häuser in Südfrankreich nebeneinander gekauft. Ich glaube, das würde man nicht machen, wenn man sich eigentlich auf die Nerven geht. Und auch bei Beerdigungen von Familienmitgliedern haben die gegenseitig Särge getragen, Musik gemacht und so. Also ich glaube, das ist schon wirklich eine sehr, sehr enge Verbindung, die nicht vorgespielt ist, sondern ich glaube, die sind wirklich richtig Freunde.
Was das eigentlich heißt, wenn man sagt, wir sind jetzt, wie alt werden die gewesen sein? 15 oder 16, glaube ich. Und dann bleibt man wirklich zusammen und nämlich vor allem auch ohne diese ganzen blöden Solo-Projektgeschichten. Ne?
Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass sie das eben nicht gemacht haben, dass sie sich irgendwann entschieden haben, nee, wir machen wirklich nur alles zusammen. Also klar, die haben dann immer so Filmmusiken oder verschiedene kleinere Geschichten gemacht, aber eben keine richtigen Solo-Alben, weil die, glaube ich, schon wirklich eben genau wissen, was sie aneinander haben.
Mir hat auch vor kurzem ein sehr, sehr technisch sehr, sehr guter Schlagzeuger gesagt, dass der Larry Mullen eigentlich kein guter Schlagzeuger ist. Und das stimmt, aber es stimmt auch überhaupt nicht. Ne?
Ja, und das ist doch so häufig bei Bands so, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass jeder Einzelne besonders virtuos spielt. Ich meine, bei R.E.M. war es auch am Anfang so, dass Peter Buck gar nicht besonders gut Gitarre spielen konnte. Ne? Aber das ist überhaupt nicht entscheidend, denn das eine ist, hat man ein Gefühl für Songs, aber dann auch ist man immer der Band zuträglich. Und Larry und Adam waren halt der Band immer zuträglich. Da ging es nicht darum, dass sie möglichst gut dastehen, sondern da ging es darum, dass die Songs möglichst gut klingen und die Band möglichst gut auch auf der Bühne dann eben klingt. Und das ist eigentlich viel wichtiger, finde ich, weil ich meine, wir wollen heute eh keine Schlagzeug-Soli mehr hören und sowas, oder? Also man will doch einfach die Songs hören und ich finde, die beiden haben sich immer sehr in den Dienst des Songs gestellt. Und klar, ich meine, Larry hat mal erzählt, Adam könnte nicht mal bis 4 zählen. Also kann eigentlich gar nicht Bass spielen. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Aber ja, sie sind natürlich nicht die allerbeste Rhythmusgruppe der Welt. Aber sie sind die allerbesten U2-Typen, die es gibt.
Da steigert ja nochmal die Unwahrscheinlichkeit ihres Erfolgs ein bisschen. Ja. Wenn man sagt, sozusagen, es sind jetzt wirklich keine vier Musiker, es waren vier Freunde. Wir haben vor einer Zeit haben wir Robert Forster interviewt von den Go-Betweens, der sowieso davon ausgeht, dass man Bands mit den besten Freunden gründen sollte, weil dann so eine Chemie von Anfang an da ist. Ne? Wobei ich glaube, dass Adam Clayton Bassstunden genommen hat. Also schlecht ist das nicht.
Aber am Anfang jedenfalls, da war das ganz, ganz positiv gemeint, nicht fett, sondern das war, finde ich, ein irrsinnig rauer Sound. Das ist eigentlich, ich bin jetzt nicht so bewandert in der Periode, aber das ist eigentlich Post-Punk, was die gemacht haben auf den ersten drei Alben.
Ne? Ja, absolut. Finde ich auch. Und ich glaube, das haben viele Leute gar nicht mehr so im Kopf, wenn man sich jetzt heute Boy nochmal anhört, also das Debütalbum, das ist wirklich, es könnte ja auch neben Joy Division stehen oder so. Also das ist schon sehr in dieser Zeit verhaftet. Aber die Songs, und das merkt man ja auch, und das, die spielen sie auch bis heute, die spielen sie jetzt natürlich ein bisschen anders als früher. Aber die Songs hatten eben schon ein bisschen dieses Hymnische und das ging schon sehr früh los. Und sie wurden ja dann auch wahnsinnig schnell sehr erfolgreich. Also das ging ja bei denen doch recht fix.
Und das mit dem Erfolg, ich glaube, das war wirklich so eine Art Agenda. Also die wollten von Anfang an groß werden. Ne? Sie hatten eine Message und das war schon sozusagen ausgesprochenes Ziel, groß zu werden und Leute damit irgendwie zu bewegen. Ne?
Ja, ich denke schon, die wollten nicht so eine Indie-Rock-Band sein bei irgendeinem kleinen Alternative-Label. Das war nicht der Ansatz, sondern das sollte schon gleich ein Major-Deal sein und am besten eben auch ja, weltberühmt werden.
Weil du vorher erwähnt hast, Joy Division, also vielleicht können wir was spielen, wo so diese Nähe U2 Joy Division ganz gut erkennbar ist. Also vielleicht Love Will Tear Us Apart von Joy Division und von U2. Was ist da so eine klassische Post-Punk-Nummer?
Vielleicht, weiß nicht, A Day Without Me?
Yeah. Edge-Gitarren spielt, das war ja eigentlich vom Anfang an da und das war ja vom Anfang an so toll, hat der eigentlich, da habe ich manchmal das Gefühl, der hat das wirklich alles erfunden, diesen Sound. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es vorher irgendwas gegeben hätte, wo man gesagt hat, der kopiert jetzt was.
Nö, ja, das finde ich auch. Ich finde diese Alarmgitarre von The Edge, die ist einfach so sehr, so eigen und so sehr U2, daran erkennt man die ja auch immer sofort. Man erkennt sie natürlich auch am Bonos Stimme. Aber ja, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig dieser Gitarrensound von The Edge ist.
Da muss man den Film nochmal erwähnen. Der gerät ein bisschen in Vergessenheit. It Might Get Loud. Ich habe den damals wirklich super gefunden. Irgendwie ist der nicht mehr so präsent, kommt mir vor. Wo eben auch The Edge, Jack White von den White Stripes und Jimmy Page von Led Zeppelin über ihre Gitarrenspielarten sprechen. Und ich finde, da ist The Edge irgendwie ganz besonders, weil er irgendwie damit nicht so prahlt oder weil das Gitarrenspiel bei ihm nicht zum Vordergrund steht. Es ist irgendwie automatisch einfach da. Und die anderen beiden da schon ein bisschen sozusagen herzeigen wollen, was sie können und was sie tun. Und bei ihm ist das irgendwie ein bisschen natürlicher, ein bisschen verborgener. Gibt es auch diese eine Szene, wo er da am Meer steht und so den Verstärker gegen das Meer dreht und dann so schaut, wie sich sozusagen der Hall da im Meer multipliziert. Also das ist eine Filmempfehlung, wer das noch nicht kennt.
Was mich da gewundert hat, auch bei dieser, du schreibst es auch in deinem Buch, die waren ja, oder sind vielleicht noch, richtige Hardcore-Christen. Also drei von den vielen. Ne?
Also absolut, also Bono sagt ja bis heute, er nimmt Gott überall mit hin. Deswegen hat Gott wohl schon sehr viel peinliche Sachen gesehen. Aber damals war es ja wirklich so, dass sie vor ihrem zweiten Album, also hätten sie beinahe sich aufgelöst, also weil sie dachten, sie kriegen das nicht zusammen, ihre christliche Einstellung und ihren Glauben mit dieser Rockmusik, die ja doch immer, wo es ein bisschen anders abgeht als in der Kirche. Und ja, dann hätte es YouTube beinahe gar nicht mehr gegeben. Adam ist ja der Einzige, der so, sag ich mal, Atheist ist. Die anderen drei sind wirklich sehr gläubig und wohl auch bis heute. Aber sie haben dann eben einen Weg gefunden, das irgendwie in die Musik zu integrieren, ohne dass es andere Leute zu sehr stört und ohne auch zu viel davon zu sprechen. Und seitdem ist es, glaube ich, auch kein Problem mehr. Aber am Anfang ihrer Karriere, ja, da hätte beinahe das Christentum eine der größten Rockbands der Welt zerstört.
Die waren ja in einer Sekte, glaube ich, ne?
Ja, kann man, glaube ich, so nennen, ja, dieses seltsame Fellowship. Die waren halt, ja, aber die waren ja sehr jung, das muss man ja einfach immer noch bedenken. Ne? Die waren immer noch so um die 20. Da ist man ja auf der Suche nach irgendeinem Sinn des Lebens und nach Leuten, die einem dem vielleicht erzählen können und so. Und da hatten sie eben auch mit so extremen Christen zu tun und haben sich aber ja dann eben doch anders entschieden.
Da hat der Adam Clayton, glaube ich, erzählt, dass im Bandbus er manchmal vorangesessen ist und hat Alkohol getrunken und die anderen drei sind hinten gesessen in der letzten Reihe und haben gebetet. Rosenkranz gebetet oder ähnliches. Also
das stimmt, wobei trinken können sie trotzdem, glaube ich, alles ziemlich viel. Aber ja, also es muss für Adam schon schwierig gewesen sein auch. Ne? Also mit drei so Leuten, wo er halt immer der bisschen der Außenseiter dann war. Aber er sagt ja, er wird trotzdem in den Himmel kommen, weil er so lange mit Bono ausgehalten hat. Ja, ich glaube, dass die auch mit Humor natürlich es irgendwann dann geschafft haben, mit ihren Eigenheiten klarzukommen. Ich glaube, anders kann man es 50 Jahre nicht miteinander aushalten, wenn man nicht irgendwann dann auch vielleicht ein bisschen mal lacht über so Diskrepanzen.
Dass das so eine Art Indie-Band war, bis dann halt der große und sehr plötzliche Durchbruch mit Joshua Tree gekommen wäre. Ja? Das war vielleicht nur, weil ich es erst ab Joshua Tree kennengelernt habe, aber die waren ja mit diesen ersten drei Alben, die aus heutiger Sicht eigentlich extrem spröde klingen, waren ja die schon sehr erfolgreich, oder?
Ja, also schon War, das dritte Album 1983, war ja schon Nummer eins, ne? Und da war ja auch Sunday Bloody Sunday drauf. Also das war ja schon ein Riesenhit. Und ich meine, kann ich meine, ich war damals auch erst 11 Jahre alt, aber ich kann mich schon noch erinnern, dass Sunday Bloody Sunday auch wirklich überall lief. Es lief dann auch bei uns auf jeder Party und so. Und was ja erstaunlich ist für ein Lied, das sich eigentlich um ein ganz schlimmes Massaker handelt, aber Sunday Bloody Sunday war, glaube ich, schon einer der Knackpunkte in der Karriere von U2.
Ganz kurze Zwischenfrage, aber immer die Live-Version oder die Studio-Version?
Ja, meistens lief tatsächlich die Live-Version, das stimmt. Die lief viel.
Das ist, in Österreich ist das, das Seltsame ist, auch in Discos am Land sozusagen, war das ein Lied, was wirklich immer gelaufen ist. Und ich habe es immer nur in der Live-Version gehört. Das heißt, ich glaube, ich habe es, ich kenne das Lied, glaube ich, seit 35 Jahren und ich habe es, glaube ich, vor 10 Jahren das erste Mal im Original gehört. Also das ist.
Das ist schräg und ich hätte gedacht, das wäre nur in unserer bayerischen Kleinstadt so gewesen, dass immer diese Live-Version gespielt wurde, aber dann war das bei euch auch so. Ja, spannend.
Ja.
There's been a lot of talk about this next song. Maybe, maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
Ich glaube, ein großer Moment, wenn ich da ins nächste Jahr springen darf, war diese Sache mit Live Aid, wo es zu dieser eigentlich skurrilen Aufführung von Bad kam. Das war ein Moment, glaube ich, der um die Welt ging, oder?
Ja, absolut. Also zum einen sahen die ja da so aus, Bono mit seinem Mallet und so, sahen sie einfach schon aus wie Rockstars. Aber ja, dann gab es ja diesen Moment bei Bad, als Bono anfing mit einer Zuschauerin zu tanzen und er hat so lange mit der getanzt, dass sie dann den letzten Song, nämlich eigentlich den Hit Pride, nicht mehr spielen konnten. Dann waren alle sauer auf ihn. Aber das war eben so ein schöner Moment, dass jemand so spontan mit einer Zuschauerin tanzt. Und das ging ja dann um die Welt und hat alle so beeindruckt. Also mich auch. Also ich dachte auch, Mensch, was machen die da eigentlich? Ist irgendwie komisch, dass eine Band so aus dem Rahmen fällt. Denn da war ja alles mega genau getaktet und eigentlich durften sie sich das gar nicht erlauben, aber sie haben sich's eben erlaubt und das war irgendwie toll.
Das ist ja diese Riesenbühne und als ernst Publikum geht, verlieren die völlig den Augenkontakt miteinander. Das heißt, die drei stehen da oben und sind wie das Orchester auf der Titanic und spielen halt weiter und weiter und weiter und sie wissen jetzt gar nicht, was ist passiert. Da waren ja dann alle kurz, als sie dann weggegangen sind von diesem Auftritt, waren die ja alle eigentlich ziemlich deprimiert, ne?
Ja, sie dachten halt, sie hätten es verkackt, ne? Sie dachten halt, das war's jetzt. Wir wollten eigentlich da unsere super Set spielen und überzeugen und das haben wir das so unprofessionell hier gemacht und so. Und dann stellt sich aber raus, die Leute mögen eben unprofessionell, ich sage mal in Anführungszeichen, weil es eben einfach menschlich war.
Ich glaube, der Kontrast war einfach arg, ne? Da waren Led Zeppelin und Queen und alles, was so hingetaktet, hast du eh vorher gesagt, ne? Und dann kommen die und dann menschelt's auf
Ja,
diese Art.
genau.
Das macht was aus.
Also für mich ist das bei Live Aid so der Moment gewesen, eben wie Bono da so das so gesprengt hat, so dieses Professionelle. Und der andere Moment war eben der andere Ire, nämlich Bob Geldof, der I Don't Like Mondays gesungen hat und der ja selbst gesagt hat, ich bin zwar kein Star, aber ich habe das ja organisiert, deswegen will ich trotzdem spielen. Und das waren für mich eigentlich die beiden berührendsten Momente an diesem ja sehr, sehr tollen Tag. Ja, eben weil es da mal ein bisschen. Ja, überhaupt nicht Routine war, sag ich mal.
If you twist and turn away, if you tear yourself into again, if I could, you know I would. If I could, I would.
Würdest du sagen, die ersten drei Alben sind eine Phase, oder würdest du da, und The Unforgettable Fire ist so ein Album des Übergangs?
Genau, würde ich so sagen, weil The Unforgettable Fire, da merkt man schon, oh, jetzt passiert gleich was, aber auf diesem Album passiert es noch nicht wirklich. Ne? Also es ist schon ein bisschen größer angelegt, aber es ist noch nicht ganz da. Und dann kam eben The Joshua Tree und ja, dann.
Aber Unforgettable Fire war schon mit Brian Eno und Daniel Lenoir, glaube ich, oder? Bin ich da jetzt zu schnell gewesen? Mit den Produzenten bilde ich mir ein, oder?
Oder Lenoir auch schon dabei. Mit den Produzenten tue ich mich manchmal schwer. Ja. Du hatten ja auch einfach so viele, deswegen ist es.
Genau, ja.
Manchmal bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, muss ich zugeben.
Aber Eno war eigentlich schon dabei.
Eno war, glaube ich, schon dabei, und das war schon so ein bisschen so die Hinleitung zur Joshua Tree. Ne? Da geht schon in diese Richtung.
Genau, und das war ja auch schon, also mit Unforgettable Fire hatten sie ja dann auch schon den Slane Castle aufgenommen, ne, mit diesem riesen Hall und so, also da wurde es schon, klar, sie waren ja schon groß mit War, wie gesagt, Nummer 1 Album, aber dann war ihnen das selbst, glaube ich, auch so bewusst, dass das jetzt immer größer und größer wird, und trotzdem so richtig umgesetzt haben sie es ja dann erst auf Joshua Tree, also das war, glaube ich, das Album, das eben schon drauf angelegt war, ein mega Ding zu werden, und ja, es hat eben auch diese fantastischen Songs. Ich meine, die ersten drei Songs auf der Joshua Tree, das sind ja Lieder für die Ewigkeit.
Das hast du gerade geschrieben, die Kirsty MacColl hat da diese Tracklist gemacht, gell?
Ja, genau, Kirsty MacColl war ja damals mit Steve Lillywhite, einem der Produzenten, verheiratet, und ich glaube, sie haben es einfach nicht geschafft, und das fällt ja Bands sehr oft schwer, und ich verstehe es auch, weil so Sequencing ist unglaublich schwer, also sich zu entscheiden, in welcher Reihenfolge man die Songs bringen will, und Kirsty MacColl hat es dann wohl einfach danach gemacht, welche Songs sie am besten fand, die hat sie an den Anfang gepackt und dann sozusagen in absteigender Reihenfolge. Ich finde, ganz so ist es jetzt auf dem Album nicht, aber es ist schon so, dass die drei stärksten Songs sehr am Anfang sind.
Hast du ein 30 Jahre Special-Konzert dieser Platte gesehen?
Ja.
Wie war das? Manchmal ist das für mich immer so, manchmal freue ich mich im Vorfeld sehr auf solche Konzerte, und dann stehe ich dort und dann ist es zu nostalgisch und ich bin enttäuscht. Manchmal geht es eben durch die Decke. Also ich habe da schon beide Erfahrungen gemacht. Wie war das für dich?
Ja, 30 Jahre Joshua Tree, ich habe es in Berlin gesehen. Ich meine, das Olympiastadion macht nie so richtig Freude, muss man dazu sagen. Und ich fand es schön, aber eigentlich finde ich, dass solche Nostalgieveranstaltungen nicht so richtig gut zu U2 passen. Sie haben das gut gemacht, aber ich mag es schon immer viel lieber, wenn sie sich so richtig was Neues überlegen. Und das haben sie ja wirklich immer gemacht bei all ihren großen Tourneen, dass sie sich immer irgendein Konzept ausgedacht haben, dass es immer spektakulär war. Und damit meine ich nicht so sehr die Show-Effekte, sondern auch wirklich sich zu überlegen, wann welche Songs und die neuen gut integriert und so. Und das war dann natürlich nicht so, weil es war halt einfach Joshua Tree und das war schön. Aber ja, ich finde, jetzt muss auch mal was Neues passieren.
Dann kamen ja zwei Dinge, wo dann, glaube ich, die Wurzel lag, dass viele Leute zu U2 eine Meinung hatten. Also einerseits, was für Themen alle behandelt wurden. Also der Nordirland-Konflikt, dann die Gewerkschaft in Polen, Rassenkonflikte in den USA, Apartheid in Südafrika, Interventionen von den USA in Südamerika, in El Salvador, Nicaragua und dann die Militärdiktatur in Argentinien. Also könnte man jetzt als predigend sehen, wobei ich mir denke, da kann man ja dann sagen, okay, ist jetzt nichts für mich, aber dass man dann deswegen die Band explizit deswegen ablehnt, finde ich eigentlich komisch.
Ja, aber zumal man ja sagen muss, dass die Songs ja auch nicht, ich meine, das ist ja kein, was weiß ich, also es sind ja keine, in dem Sinn Protestlieder, es ist ja auch oft sehr metaphorisch und sehr ungenau, sage ich mal. Und dann hatten die ja auch immer wieder Songs, ich meine, With or Without You, wer kann denn irgendwas gegen With or Without You sagen? Das ist einfach eines der größten Liebeslieder aller Zeiten, finde ich. Mich wundert es auch manchmal, ich finde manchmal, dass dieser politische Aspekt bei U2 fast zu wichtig genommen wird. Da sind sie vielleicht auch selbst schuld dran, weil natürlich gerade bei den Konzerten dann auch immer viel Fokus drauf war, Bono auch immer viel dazu erzählt hat, er nebenbei auch viel gemacht hat. Aber ich finde, wenn man allein nur auf die Musik achtet, ist das eigentlich nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist immer, bei fast allen Songs geht es um Liebe. Liebe ist eigentlich das Hauptthema von U2.
Hat das eigentlich die Band oder Bono gestört, dass er in dem Moment so Redland haben, um die Zeit herum, mit jeder Äußerung sofort politisch irgendwie klassifiziert wurde, der eingestuft wurde?
Also ich glaube, irgendwann ging es allen auf die Nerven, weil das ja auch unglaublich anstrengend ist, wenn egal, was man sagt, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Dann natürlich die einen beschweren sich, man sagt zu viel, die anderen beschweren sich, warum hat man zu dem Thema noch nichts gesagt und so. Man hat ja dann auch so eine große Verantwortung, ne? Also man ist ja dann sozusagen in der Pflicht, immer sich auch richtig zu äußern. Und ich fand, es war vor kurzem doch auch so, dass U2 sich relativ spät, aber dann noch sehr konkret zu dem ganzen Gaza-Konflikt geäußert haben. Und ich glaube, das war auch wieder so ein Punkt, wo sie dann auch ja sogar geschrieben haben, wir kennen uns gar nicht so gut aus. Wir mussten uns da erst mal reinarbeiten, um uns zu überlegen, was wir dazu sagen wollen. Und ich finde, das wird eben oft so Leuten nicht zugestanden. Es sind ja keine Politiker. Es sind ja einfach normale Leute. Und denen muss man auch mal die Möglichkeit geben zu sagen, zu dem Thema weiß ich nichts. Oder habe ich mir noch nicht eine zu genaue Meinung gebildet? Ich glaube, es ist schon ganz schön schwierig, wenn man so im Mittelpunkt steht und so viel von einem erwartet wird.
Aber ist das vielleicht mit Grund auch für den ästhetischen Wandel von U2, dass die dann 2 Jahre später was komplett anderes machen und quasi Tabula Rasa begehen?
Ja, also Bono hat ja selbst mal gesagt, dass Achtung Baby ist der Sound von 4 Typen, die den Joshua Tree fällen. Und ich glaube, so war es auch gedacht, also wie so eine Befreiungsschlag. Also wir machen jetzt was ganz anderes, weil so geht das nicht weiter. Ich kann hier nicht ewig hier der Messias sein, ne? Der mit der weißen Flagge auf der Bühne steht und so. Und dann haben sie eben Achtung Baby gemacht, was ja ein Album ist mit ganz auch tiefgründigen Songs. Also wenn man sich mal durch diese komischen Sounds durchgearbeitet hat, sind es ja sehr, sehr starke und überhaupt nicht banale Songs. Aber es gab halt dann diesen ganzen Glamour und diesen Glitzer und diese seltsamen Sounds. Also ja, ich denke schon, dass das ein sehr bewusster Bruch war.
Ich glaube, sie waren auch so ein bisschen in die Ecke manövriert mit Redland Hum. Ich meine, da haben sie sich ja eigentlich, ich habe das Gefühl, selber um eine sehr gute Platte gebracht. Also es war da so ein Mischmasch aus sehr guten Liedern und Live-Nummern. Und also hätte man das live weglassen und vielleicht noch 2, 3 Lieder dazu geschrieben, dann wäre das ein sehr gutes Album gewesen. Ne?
Ja, absolut. All I Want Is You, da sind ein paar ganz tolle Stücke drauf, aber es ist halt eine seltsame Mischung einfach. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich möglicherweise vorher auch sich gar nicht so genau überlegt hatten, was sie da machen. Also es ging ja wohl los so eben als Konzertfilm und dann wurde dieses Album draußen, da war das schon wieder so was total Wichtiges, obwohl sie vielleicht eigentlich gedacht hätten, das machen wir jetzt so nebenbei, ne? Also, aber nebenbei klappt halt bei U2 nie.
Es wurde ihnen ja auch vorgeworfen, heute würde man kulturelle Aneignung wahrscheinlich dazu sagen, dass sie zu viel amerikanische Musik gemacht haben. Aber auch da finde ich, warum denn nicht?
Habe ich aber nie verstanden, warum. Ich meine, da sitzt man in diesem kleinen Dublin auf so einer Insel. Ne? Und dann ist es doch logisch, dass Amerika das gelobte Land ist und das, wo Elvis herkam und wo der Blues herkam und wo man da natürlich hin möchte. Und ich finde, dass das eigentlich auch auf Redland Hum ganz schön dargestellt ist, wie sie da so durchs Land fahren und sich das anschauen und so. Also ich finde, es ist schön und auch die Begegnung mit B.B. King und Bob Dylan. Also ja, ich kann daran nichts Schlechtes finden.
Thank you.
dann kam Achtung Baby. Was magst du eigentlich lieber, Joshua Tree oder Achtung Baby?
Oh, ich hasse diese Frage so sehr, weil ich mag diese Alben beide sehr gern und ich finde es sehr schwierig, weil sie ja auch so unterschiedlich sind. Aber letztendlich würde ich mich vielleicht dann doch für Achtung Baby entscheiden.
Nachdem du dich durchgewühlt hast durch alle Neuerungen.
Ja, weil ich finde, es sind so fantastische Songs drauf, wie zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingssongs, Acrobat. Und One natürlich, also ja, im Großen und Ganzen finde ich als Gesamtalbum Achtung Baby noch ein bisschen stärker als The Joshua Tree, aber wirklich super knapp.
Mhm. Wobei ich glaube, bei Achtung Baby war ja am Anfang nichts da. Also es gibt da so eine Dokumentation über die Mache von Achtung Baby. Das war in Berlin in den Hansa Studios und sie wollten da irgendwie den Geist von Bowie und Iggy Pop beschwören. Aber ich glaube, sie hatten tatsächlich wenig Songmaterial. Da war wenig bis gar nichts vorhanden.
Ja, ich glaube, das war bei ihm ja öfter mal so, dass es also sich sehr schwierig gestaltet hat, dass das Album erstmal Form annimmt. Ich glaube, sie wussten eben, sie wollen was ganz anderes machen, aber das heißt ja noch nicht, dass man weiß, was man machen will. Mhm. Und ich glaube, das war das Problem, dass sie sich noch gar nicht sicher waren, wie das überhaupt klingen soll und was sie daraus machen. Mhm. Und aber gerade das aus dieser Unsicherheit und aus diesem eigentlich nur irgendwas anders machen wollen, dann so ein starkes Album entstanden ist, das finde ich schon beachtlich.
Und ich finde es interessant, dass glaube ich, dann One, der Song One, sozusagen, das war der Door-Opener in dem Moment. Und gerade der Song, finde ich, ist ich finde One super, aber auf dem Album ist das Lied, das am meisten anders ist. Oder ich sage jetzt nicht stört bewusst, aber One könnte noch auf Alben davor vertreten sein. Gerade das war dann irgendwie sozusagen der Schub nach vorne, den die Platte gebraucht hat.
Ja, und vielleicht war das eben aber auch so der Missing Link, dass man dachte, ja, okay, wir sind schon noch U2, aber wir machen jetzt was anderes. Weil ich meine, die wollten ja auch nicht, also ich meine, sie hatten ja nun mal dieses Renommee und sie hatten die Fans, also sie wollten die ja auch nicht komplett vergrätzen, das ist ja auch klar, ne? Und insofern fand ich so, das war eigentlich sehr gut gelöst insgesamt, so was ganz anderes zu machen, aber dann hat man so Stück für Stück erkannt und gerade bei der Tournee dann auch erkannt, na, es sind eigentlich schon noch die alten U2, die ziehen sich jetzt nur komisch an.
Mhm. So ein bisschen. Ja. Ich würde das, was du erwähnt hast, das Acrobat-Spiel, denn, muss man ja auch mal sagen, du bist ja bald auf Lesereise. Du bist am 5. September auch in Wien, bist natürlich vorher auch in Deutschland und wir werden auch in Deutschland gerne gehört. Wir werden da diese ganzen Termine auch online stellen bei uns, aber am 5. September bist du jedenfalls in Wien und liest vor. Da ist es, glaube ich, musikalisch eine Spur anders, aber sonst stehen ja alle deine Lesungen unter dem Titel If You Can Dream, So Dream Out Loud, weil das ja eine Textzeile ist in Acrobat, ne?
Ja, und ich finde, das ist eine wunderbare Textzeile. Es geht ja bei U2 sehr oft um Träume und deswegen habe ich das gewählt. Und ja, das stimmt, der Termin in Wien am 5. September ist ein bisschen anders, weil normalerweise begleitet mich bei diesen Lesungen musikalisch Max Göschel, ein Freund und Rolling Stone-Kollege. Und in Wien ist Bernhard Eder dabei und da freue ich mich besonders, weil ich finde Bernhard Eder super österreichischer Singer-Songwriter und freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, obwohl er selbst gar nicht so ein riesen U2-Fan ist, aber umso gespannter bin ich, was er dann aus den Songs macht.
Und Acrobat, bevor wir es anspielen, das ist ja so ein Lied, was ja, ohne dass es irgendwer verstanden hat, wurde das ja ewig nicht gespielt, oder?
Ja, und das habe ich nie verstanden. Da habe ich mich immer wieder geärgert. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Irgendwann haben sie zwischendurch mal gesagt, sie kriegen das live nicht gut hin. Aber ich weiß nicht, warum. Also sehr seltsam, dass das so lange nicht auf dem Zettel war. Aber gut, sie haben halt auch ein sehr großes, also sie haben sehr viele Songs, ne? Also eine Setlist machen bei U2 stelle ich mir auch gar nicht so unkompliziert vor. Girl.